Willkommen bei Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering, B2B-Softwarevertrieb. Herr Bromme, worauf darf ich mich denn heute freuen?
Für den geneigten Hörer, den Stammhörer, dem mag aufgefallen sein, dass wir in den letzten Wochen sehr viele Themen aufgegriffen haben rund um Presales-Führungskräfte, alles, was Führungskräfte bewegt in Presales. Und heute machen wir mal einen Rundumschlag Presales-Playbooks.
Ja, dann freue ich mich drauf, mit dir heute zu spielen.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und warum machen wir das? Höhere Winrates, begeisterte Kunden und damit du ganz viel Spaß in deiner Rolle hast.
Und das ist ein wunderbares Stichwort. Ne? Wir sprechen ja über Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Rolle. Und ich habe mir heute Morgen, also die Idee ist mir schon vor ein paar Wochen gekommen, mit dir mal über Presales-Playbooks zu sprechen. Und die Idee ist mir heute Morgen dann gekommen, ich setze mich da mit einem Kaffee hin und habe einfach mal aufgeschrieben, wenn ich jetzt morgen eine Presales-Organisation von null aufbauen dürfte. Was sind die Dinge, die ich mir zurechtlegen würde? Welche verschiedenen Aspekte, die man in so einer Presales-Org braucht, um genau auf diese Performance am Ende auch einzuzahlen? Was ist die Grundvoraussetzung? Was ist die Gesamtinfrastruktur? Und da habe ich ein paar Sachen zusammengesammelt. Ich muss dazu sagen, ist ja schon fast ein Disclaimer wert. Ich habe wirklich null KI benutzt in der Vorbereitung. Ich habe nur meine Erfahrung und mein Gehirn benutzt. Deswegen glaube ich, wird es unvollständig sein und bin deswegen umso froh, dass du dabei bist, weil dann kannst du gerne dich ein bisschen dagegen reiben, ergänzen und so weiter. Ich würde es hier immer so gerne machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Einzige, was du als Presales-Leader heute eigentlich noch brauchst, ist ChatGPT.
Also das ist auf jeden Fall ein nützliches Werkzeug, ja.
Kennst du eigentlich alles wird aus Paldova und spätestens seit Deep Research. Musst du eigentlich gar nichts mehr wissen. Musst nur noch imstande sein, das Ding zu bedienen und dann ordentlich zu kommunizieren. Ist eigentlich einfach der Job, ne? Deswegen fragt man sich, warum es vielen so schwer fällt.
Ja, wobei das mit der Kommunikation ist dann doch schon manchmal so ein Fallstrick, habe ich gelernt über die Zeit.
Ich dachte ja, dass du mich jetzt fragst, sag mal ein paar Playbooks, um mich so auflaufen zu lassen. Weil für die Leute, die uns noch nicht so oft zugehört haben, es läuft ja immer so, du bereitest was vor und ich komme sehr ahnungslos hier rein. Immerhin habe ich heute Morgen eine Sprachnachricht bekommen, die mich wissen ließ, hey, heute geht's um Presales Playbooks.
Ja, du, also wir machen ja hier Divide and Conquer, ne? Also jeder hat seine Aufgaben und ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber jetzt hast du mir natürlich eine Steilvorlage gegeben. Wenn du jetzt so aus dem FF mal ein paar Playbooks nennen müsstest, die du aufsetzt, wenn du eine Presales-Organisation von null aufbaust, was wäre denn dabei?
Ja, auf jeden Fall mal das ganze Thema Sales Presales Engagement sollte ein Playbook sein. Also wie wollen wir da miteinander umgehen? Weiteres Playbook, und ich glaube, das ist eins, könnte ich mir vorstellen, was sehr oft sehr vernachlässigt wird, ist das ganze Thema Post-Sales Handover. Also wenn es bei uns mal rausgeht, muss es ja woanders vielleicht reingehen. Und das habe ich immer als sehr optimierungsbedürftig wahrgenommen. Und ein drittes, und vielleicht das auch vielleicht ein ungewöhnliches, kommt mir aber so in den Kopf, ist sowas wie RFP, aber auch POC, Management Handling. Ne? Also das ist schon eher so ein bisschen taktisch. Ne? So, und ansonsten, ich glaube, die offensichtlichen, die dir natürlich in den Kopf schießen, ist sowas wie ein Hiring Playbook, sowas wie ein Onboarding Playbook, aber auch sowas wie, ja, so Opportunity Playbook, also Customer Engagement. So, wie läuft das ab? Die ganzen Disziplinen, Discovery, Demo und diese Dinge, ja. So, also stelle ich fest.
Hast du schon einige genannt und ich glaube, wenn man jetzt hier zuhört, uns beiden zulauscht, dann merkt man schon, das ist eine Folge, die geht ziemlich in die Breite. Also wir werden mal eher den Breitschlag wagen. Du und ich, Jan, wir haben es vorhin so ein bisschen asynchron diskutiert, ob wir nicht vielleicht mal schauen, bei welchen konkreten Playbooks da draußen, wenn du jetzt hier zuhörst, am meisten Bedarf besteht, vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Also ich glaube, wir sind beide offen, da durchaus nochmal Folgefolgen, das ist ein schönes Wort, Folgeepisoden aufzunehmen, wo wir dann einzelne Playbooks uns rauspicken und da tief reingehen.
Ich glaube, Breitschlag ist kein deutsches Wort. Ich habe es mal nebenbei gegoogelt. Also es gibt Breitschlagen, aber Breitschlag, Rundumschlag wäre das Wort, was du gesucht hast vielleicht. Rundumschlag.
Rundumschlag, wunderbar. Ja, das siehst du, da wird man hier direkt on the fly korrigiert und gedemütigt.
Ja, wenn ich aber was Schlaues sagen kann, mache ich das natürlich. Okay, also wo fangen wir an? Hast du eine Priorisierung gemacht, weil gibt es das wichtigste Playbook, womit du anfangen solltest eigentlich?
Also wenn man jetzt die Grundfragestellung mal anschaut, so was würde ich zuerst priorisieren, wenn ich eine Presales-Organisation von null aufbaue? Ich glaube, dann gibt es eigentlich nur eine konkrete Antwort, nämlich, also wie finde ich eigentlich gute Talente? Recruiting und Hiring. Habe ich jetzt auf Nummer 1 gesetzt, danach wird es ein bisschen, also ich habe natürlich eine Zahl dran, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine unbedingt immer wichtiger ist als das andere. Aber beim Recruiting und Hiring habe ich mal die 1 vorgesetzt und von daher würde ich auch sagen, lass uns da einfach starten. Ich meine, darüber können wir tatsächlich wahrscheinlich viele Folgen füllen. Wir hatten auch vor kurzem in unserer Pre-Sales Leadership Community, hat der Martin Kraus von ServiceNow, hat SE Hiring als Thema mit eingebracht, haben wir sehr intensiv diskutiert. Ich glaube, wir waren 40, 50 Leute und sind da richtig tief reingegangen, mal für eine Stunde. Wir können auch jetzt hier in dem Format nur an der Oberfläche kratzen. Ich kann aber vielleicht mal eine Sache sehr konkret mal teilen.
Ja, weißt du, das, jetzt fängt er damit an, dann musst du das doch mal sagen. Also wenn dich das interessiert, was der Martin Kraus so erzählt hat, dann komm in die Pre-Sales Leadership Community und dann kriegst du natürlich auch Access zu dem Recording. Da waren natürlich tolle Impulse mit dabei.
Ja, 100%. Und ich teile einfach mal eine konkrete Sache, die wir bei Miro gemacht haben, was ich heute wieder Teil meines Recruiting und Hiring Playbooks machen würde. Und das ist, ich nenne es mal Crowdsourcing. Eins der größten Herausforderungen, die wir auch heute immer wieder sehen, ist, dass beim SE-Talente finden sich sehr viele Führungskräfte schwer tun. Und was wir gemacht haben, ist, dass, also ich hatte zwei offene Stellen zu dem Zeitpunkt und ich habe mir einfach mal den Customer Success Leader, den Sales Leader, beziehungsweise die Sales Leader, wir hatten mehrere, ich habe mir die alle mal geschnappt und habe gesagt, heute Abend um 18.30 Uhr treffen wir uns mal hier im Büro. Ich bestelle uns ein paar Pizzen und ihr geht mal durch eure kompletten LinkedIn-Kontakte durch und sagt mir mal, wo vielleicht Talente sind, die euch in der Vergangenheit begegnet sind, wo ihr sagt, der könnte hier ein guter Fit sein für deine offenen Stellen. Und dann haben wir uns da ein, zwei Stunden hingesetzt und am Ende hatte ich eine Liste, keine Ahnung, von 80 SE-Talenten, die im Prinzip crowdgesourced von meinen Kollegen waren, die ich dann sofort eben im zweiten Schritt dann natürlich ansprechen konnte, beziehungsweise mit meiner HR-Unterstützung dann gemeinsam angegangen sind.
Du bist ja da schon also in der Execution, ne? Ich meine, was ich immer feststellen muss, egal ob ich mit Leadern spreche oder auch mit ICs, also die einen suchen ICs, die anderen suchen einen Job irgendwie und dann sagen, ja, kennst du jemanden, weißt du irgendwas, ja? Und ich bin immer komplett überfordert, weil meine erste Frage ist ja, was suchst du eigentlich? Was ist dir eigentlich wichtig? Auf welche Attribute kommt es eigentlich an? Und dann wird es oft sehr ruhig.
Ja. Also was in so einem Recruiting und Hiring Playbook natürlich auch reingehört und da spielst du jetzt drauf an, dass ich überhaupt meine Rollenbeschreibung habe und eine Rollenbeschreibung kombiniert mit einem Skillset, was ich brauche, um in der Rolle überhaupt einen guten Job zu machen, weil dann habe ich natürlich die ersten Auswahlkriterien, um zu entscheiden, ob ein Talent passt oder nicht.
Ja, absolut, genau. Und ich glaube auch da, es ist so wie mit ICP, ne? Also unsere Kunden in den Trainings fragen wir öfters, was ist denn dein ICP? Ja, und manche fragen dann zurück, was ist denn eigentlich ICP? So, und alle suchen irgendwie Leute, aber keiner hat sich mal die Zeit genommen, um aufzuschreiben, was eigentlich wichtig ist. Und da gibt's ja viele Attribute, die du anwenden kannst. Also das finde ich wäre mal die allererste Aufgabe, sich zu überlegen, wen möchte ich eigentlich finden oder wen suche ich da eigentlich? Und dann im zweiten Schritt, das, was du gesagt hast, ist ja ein Kanal. Also das ist ja auch total smart, die Leute da mitzunehmen.
100%, genau. Es ist ein Sourcing-Kanal. Also wie gesagt, war jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Wir wollen ja hier auch ein bisschen actionable werden. Aber klar, sich grundsätzlich mal über Sourcing übergreifend Gedanken zu machen, das war jetzt Sourcing von Ex-Kollegen. Sourcing kann ja noch viel weitergehen. War auch eine Diskussion in der Leadership-Community. Sourcing über Social Media im Allgemeinen kann natürlich ein Weg sein.
Führst du ein Pre-Sales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Pre-Sales Leadership Community bekommst du sie. Von aktuell 135 Pre-Sales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle zwei Monate treffen wir uns für einen Live-Call. Nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei, eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau zwei Optionen. Erstens, Mitglied werden oder zweitens, zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer, bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community, der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Was bei Recruiting und Hiring auch mit reinspielt, wo ich sehr unterschiedliche Qualitäten wahrnehme im Markt, ist, wie eigentlich dieser Hiring-Prozess aussieht. Also wer wird beim Hiring-Prozess mit involviert? Wie viele Schritte haben wir eigentlich? Wie können wir sicherstellen, dass wir über den Recruiting-Prozess tatsächlich die Fähigkeiten abprüfen, realistischerweise abprüfen, die wir dann von diesen Menschen, wenn er diesen Job dann hat, wirklich erfüllt. Ich meine, sehr häufig sehen wir im Pre-Sales-Hiring, dass dann am Ende so ein Panel stattfindet, wo eine Demo gemacht wird. Da habe ich auch schon gute Sachen erlebt und auch echt miese Sachen. Dieses Recruiting and Hiring Playbook alleine hat schon einen gewissen Umfang. Wir reden jetzt schon fast 8 Minuten drüber. Vielleicht steckt noch viel mehr drin, aber vielleicht ist das auch ein Punkt, jetzt mal zum zweiten überzugehen.
Ja, und ich komme gerade dahin, dass ich mir gerade denke, es ist nicht das wichtigste Playbook und nicht das erste, was du schreiben solltest, weil, um auch beurteilen zu können, wen brauche ich, welche Attribute, welche Skills, welche, keine Ahnung, Mentality, whatever, muss ich doch eigentlich erstmal wissen, wer bin ich als Pre-Sales-Abteilung? Also so ein Visionsdokument oder so ein Manifest, ja, dass du, je nachdem, bist du Startup, bist du Konzern, was auch immer, was ist deine Rolle? Bist du total technical-focused? Bist du für Demo verantwortlich? Bist du auch für Lead generiert, was auch immer. So, ich glaube, diese Dinge müssen eigentlich vorher klar sein, damit du deine Profile auch sinnvoll auswählen kannst und vermutlich werden sie sich über die Zeit ändern. Und vielleicht ist es gar kein Playbook, weil es gar nicht so actionable ist, aber es ist zumindest mal ein wichtiges Paper, was du, glaube ich, haben solltest, damit überhaupt mal alle wissen, warum sind wir hier.
Also so eine Art Mission Statement für die Pre-Sales-Organisation?
Genau, und das orientiert sich natürlich an dem, was deine Company erreichen will, würde ich mal meinen. Ne?
Alright, finde ich gut, das vielleicht noch sogar einen Schritt davor zu machen, ergibt Sinn, weil das wird sicherlich auch am Ende auch einen Einfluss darauf haben, wen ich denn da einstelle. Also das geht mir ja schon ins Ohr. Das zweite Playbook ist jetzt ein bisschen inhaltlich angelehnt, aber ich würde es trotzdem separieren. Wie sieht eigentlich Onboarding aus? Wir haben jetzt die Talente gefunden. Und jetzt fängt dieser Mensch bei uns an in der Pre-Sales-Rolle. Und da stellt sich ja die Frage, wie bekomme ich jetzt diesen Menschen so schnell wie möglich befähigt, in seiner Rolle möglichst gut zu arbeiten? Was sind da so die ersten Gedanken, die du hast?
Erstens mal auf jeden Fall separat, ist was ganz anderes als Hiring. Baut dann gerne aufeinander auf, ne? Wenn ich dann weiß, was habe ich gesucht und auch wen habe ich da gefunden, dann habe ich ja schon mal so ein Mapping, inwieweit passt das zusammen. Und dann kann ich auf der Basis ja auf jeden Fall auch schon mal sagen, was braucht denn der im Onboarding, was jemand anders vielleicht nicht braucht. Ne? Also keine Ahnung, jetzt kommt jemand mit einer technischen Zertifizierung und kann eben API und Integration hoch und runter, der braucht jetzt wahrscheinlich nicht am Anfang die Integrationsschulung, weil das weiß der alles schon. Da kann ich auf der Basis ja schon mal anfangen, diesen Onboarding-Plan zu individualisieren und mir mal zu überlegen, welche Komponenten braucht der denn generell? Ja, es gibt immer dieses tolle Company-Onboarding und es gibt dieses Product-Onboarding, aber was die Leute doch vor allem mal kriegen sollten, ist eben ein Prozess-Onboarding, ein inhaltliches Onboarding und die ganzen anderen Playbooks, über die wir uns gleich noch unterhalten, das sollten wir den Leuten mal mitgeben. Ja, welchen Mehrwert stiften wir? Wie machen wir Disco? Was bedeutet für uns Demo? Wo finde ich die ganzen Ressourcen? Und so weiter. Und ich glaube auch, Onboarding ist bis zu einem gewissen Grad was Standardisiertes. Also hier ist die Company, ole ole, klar, das ist für alle gleich. Aber sobald ich in die Rolle reingehe, ist es schon auch personalisiert. Ne? Zumindest meiner Meinung nach. Und der letzte Gedanke, und der ist auch sehr offensichtlich, wie wird dieser Mensch supported? Ne? Gibt es ein Buddy-Konzept als Beispiel? Und dann bin ich auch ruhig, wie nutze ich sozusagen einen New Hire, um mein Onboarding weiter zu optimieren? Weil der Vorteil ist ja, da kommt jemand, der ist noch nicht betriebsblind. So. Also wie kann ich solche Leute auch nutzen, um direkt halt wieder zu optimieren? Ja, das finde ich zumindest auch einen ganz smarten Gedanken.
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess im Onboarding durch das Durchlaufen von neuen Mitarbeitern. Ja, das ist so ein schönes deutsches Wort. Ich musste das gerade mal loswerden. Ne?
Der urdeutsche KVP, jawohl. Ja.
Also du hast jetzt echt schon
TÜV-zertifiziert.
Eine Menge Dinge gesagt. Ich glaube, ein Punkt, den ich nochmal hier betonen möchte, ist, auch beim Onboarding sich nicht nur auf Produkttrainings und Technologietrainings zu verlassen, sondern auch mal zu schauen, wie sieht's eigentlich mit den vermeintlichen, und ich mag das Wort in dem Kontext eigentlich gar nicht, mit den vermeintlichen Soft Skills auseinanderzusetzen, weil, also warum mag ich den Begriff Soft Skills in dem Kontext nicht? Naja, gut, wir arbeiten im Vertrieb. Wenn ich jetzt denke, dass Kommunikation, Präsentieren, Discovery, dass das Soft Skills sind, ist es halt eine Kernaufgabe unserer Rolle. Und deswegen ist es eigentlich auch ein Hard Skill, neben dem Produkt und dem Technologiewissen, was ich auf jeden Fall auch brauche. Und da zu schauen, habe ich im Onboarding schon den richtigen Mix drin zwischen diesen Fähigkeiten, und eben nicht nur auf Technologie und Produkt zu gehen, wie es zumindest meiner Erfahrung nach die meisten IT- und Softwarefirmen heute leider tun. Und Buddy-Konzept hatte ich bei mir auch zu stehen, hast du schon was zu gesagt, machen wir vielleicht nicht tiefer reingehen, auch das wäre eine eigene Folge wert, eigentlich schon, wie man das smart aufsetzt, so ein Buddy-Konzept. Aber vielleicht kann ich noch eine Ergänzung machen. Vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag. Als ich bei Miro anfing, fand ich sehr cool, da hat mir meine Führungskraft am Anfang eine Liste von 10 Menschen gegeben, die auch praktisch Kollegen sind, die schon bei Miro länger waren und hat gesagt, das sind 10 Leute, zu denen lohnt es sich, eine gute Verbindung zu haben. Und was ich dir raten würde, ist, frag mal jeden von diesen 10 nach einer jeweils 9 Person, die denken, eine gute Connection wäre. Und das war im Prinzip so ein Schneeball-Effekt, wo ich im Prinzip jede Woche 2 bis 3 neue Leute kennengelernt habe bei einer Company von, zu dem Zeitpunkt, als ich dort anfing, ich glaube, wir waren so 1800 Leute oder so. Also ich habe praktisch schon im Onboarding versucht, mein Intra-Company-Netzwerk eben aufzubauen. Und es hat gestartet mit ein paar konkreten Empfehlungen von meiner Führungskraft. Ist jetzt nicht so sinnvoll, wenn man jetzt 20 oder 30 Leute in der Company hat. Ne? Gibt es ja auch, wenn ich jetzt an SAP-Partner oder IT-Consulting-Firmen denke, die hier sicherlich auch zum Teil mithören. Ich meine, das ist auch sinnvoll, mal alle Kollegen zu kennen. Aber gerade bei den, ich sag mal, Scale-Ups und Enterprise-Software-Companies wird es ja irgendwann unübersichtlich. Und sich da so ein Netzwerk aufzubauen, kann sehr lohnend sein.
Ja, ich glaube, der Gag ist ja hier, dass du sozusagen den New Hire animierst, aktiv von sich aus in die Kommunikation und das Kennenlernen zu gehen und das ihm als Aufgabe halt mitgibst. Ja, also ein letzter Gedanke jetzt zum Onboarding-Playbook. Also du hast dann dein Playbook und das hat sich dann irgendwie etabliert und so weiter. Und ich glaube, eine Frage, die man dem New Hire auf jeden Fall stellen sollte, ist, wo brauchst du es anders?
Du sprichst nochmal auf die Personalisierung an.
Naja, genau. Ich bin ein großer Freund davon, da auch wieder anzuerkennen, dass Leute unterschiedlich funktionieren, unterschiedlich lernen, unterschiedliche Präferenzen haben und zu sagen, wo brauchst du es anders, als wir glauben, dass es gut ist. Hm. Wir haben das Spielchen ja auch durchgespielt. Ja? Also, du warst ja auch keiner, der jetzt irgendwie Bock hatte, sich da stundenlang hinzusetzen und Videos zu gucken oder was. Sondern du hattest halt einen anderen Ansatz. Und dann, glaube ich, lohnt es sich sehr, dem gerecht zu werden, weil sonst hast du am Anfang schon einen Riesenfrust, ja, und halt total vermeidbar.
Finde ich eine gute letzte Ergänzung. Da lass uns zum nächsten Playbook übergehen. Du hast das ganz am Anfang schon erwähnt, als ich dich fragte, welche kommen dir als erstes in den Kopf? Und ich glaube, es ist es wert, dass es ein dediziertes eigenes Playbook ist. Vertriebs- und Pre-Sales-Alignment. Sales-Pre-Sales-Alignment. Das ist so wichtig, weil wir im Prinzip untrennbar sind in unseren Rollen und voneinander abhängig sind, dass ich hier definitiv, wenn es jetzt nach mir ginge, ein eigenes Playbook dafür schreiben würde, aufbauen würde. Lass uns vielleicht ein paar Dinge nennen, die wir da drin sehen. Wenn du magst, kann ich gerne anfangen. Wenn dir sofort Dinge in den Kopf schießen, fang du auch gerne an, mir ist Wurst.
Ja, ich würde sagen, hört euch einfach die Podcast-Folge dazu an, die wir schon gemacht haben. AESE, Engagement Model, da steht eigentlich alles drin.
Ja, in 8 Wegen zum Glück oder sowas, ne, haben wir das Ding genannt, glaube ich.
Ist die Folge 105 in 8 Schritten zur Glückseligkeit für Presets und Vertrieb.
Also da habe ich mir wieder so einen richtig schönen Titel ausgedacht, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Genau, da sind wir richtig tief reingegangen, ne, und auch noch, also richtig, richtig Praxisbezug, weil das ja ein Modell ist, was wir beide mehrfach etabliert haben und gebaut haben. Da geht es in den Saft rein. Ich denke, vielleicht mal nur kurz angerissen. Also irgendwie bei der Einigkeit haben, wie man eigentlich als Vertriebsmitarbeiter an einen Pre-Sales-Support-Menschen kommt. Ne? Also Deal-Support-Requests habe ich jetzt mal genannt. Das wäre so ein No-Brainer. Das muss es irgendwie geben. Irgendeine Einigkeit, das eigentlich auszusehen hat, in Kombination damit. Ich nenne es mal Alignment-Modell. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Ratio von, ich bin jetzt 1:5. Ne? Auf jeden SE kommen 5 AEs. Ist nicht so untypisch, je nachdem, ob man im Enterprise, Strategic Segment oder SMB unterwegs ist. Ne? Da verändert sich die Ratios ein bisschen, aber das ist so ungefähr so im Rahmen. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn jetzt da so viel mehr AEs zu SEs sind, dann müssen wir irgendwie eine Vereinbarkeit schaffen, wie wir hier eigentlich gemeinsam arbeiten wollen. Und dieses Alignment kann sich zum Beispiel, auch hier wieder aus der Praxis gesprochen, bei Miro haben wir während meiner Zeit dort tatsächlich auch so Pots eingeführt. Pots heißt, da sind 3 konkrete AEs, die immer mit demselben SE zusammenarbeiten. Das heißt, es war immer war die Abstimmung innerhalb dieses Pods. Das war nicht so Free Float, wo jeder mit jedem theoretisch zusammenarbeiten könnte, sondern es waren immer 3 AEs und 1 SE. Und somit war auch für die AEs immer klar, wer ihr Ansprechpartner ist. Und so hat sich dann auch die Priorisierung bei dem SE immer danach gerichtet, so, wo ist gerade der größere Deal, wo sieht der Vertriebsleiter die Wichtigkeit? Und so hat sich dann die Verfügbarkeit des SEs über diese AEs verteilt und priorisiert. Gibt auch so Free-Float-Modelle, ne, haben wir auch gesehen. Bei SAP haben wir das gesehen, als wir in dieser Spezialrolle waren. Da kamen im Prinzip die Industry-AEs, da kommen die Line-of-Business-AEs, kamen auf uns zu. Also da habe ich gefühlt in der Woche mit 10 verschiedenen AEs zusammengearbeitet. Nächste Woche drauf waren es wieder 10 neue. Also das war so komplett Free-Float, also sozusagen je nachdem, wo gerade das Thema wichtig war. In der Matrix-Organisation sieht das sicherlich immer noch ein bisschen anders aus. Also davon gibt es noch viel mehr Geschmacksrichtungen, brauchen wir jetzt nicht tiefer reingehen. Aber so dieses Modell mal zu finden und den Prozess, wie man eigentlich zueinander kommt, sicherlich ein ganz entscheidender Punkt im Sales- und Pre-Sales-Alignment.
Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du so viel gearbeitet hast und Termine gemacht hast in der Woche. Aber okay, vielleicht hätte ich da besser kontrollieren müssen. Kleiner Spaß am Rande. Also ich glaube, das ist eins der wichtigsten Playbooks. Und das ist auch hier ja ganz spannend, ne? Das ist ein Playbook, was du auf jeden Fall nicht alleine schreiben solltest, sondern das ist ein Playbook, was du zusammen mit dem Head of Sales oder den Head of Sales ausgestalten solltest. Weil hier geht es auch ein bisschen um Prozess, würde ich schon sagen, aber vor allem geht es ja um das Miteinander. Also wie glauben wir, dass wir im Zusammenspiel zwischen Sales, Pre-Sales und vielleicht sogar Post-Sales am erfolgreichsten sein können? So, und da braucht es ein paar Leitplanken, Prozess, Kommunikation und so weiter. Und es ist so ein idealisiertes Bild. Ich glaube, eine Sache, die man vielleicht auch mal definieren darf, ist, was sind denn Exceptions, akzeptierte Exceptions? Ja, das ist nicht zu... ja, dann sinnlosen Streitereien kommt. Und am Ende des Tages, du kannst nicht alles definieren, aber zumindest mal eine Baseline zu haben. Und das ist ein Playbook, was auch im Onboarding der AEs auftauchen sollte übrigens.
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Mehr habe ich dazu jetzt gar nicht. Wie gesagt, Folge 105 können wir vielleicht verlinken.
Eine letzte Ergänzung hätte ich vielleicht noch. Da könnte man vielleicht drüber streiten, ob das jetzt in das Sales Pre-Sales Alignment Playbook gehört oder vielleicht noch woanders rein. Ich habe es jetzt mal SE Forecast genannt.
Auch das ist eine Sache, die ich bei vielen Companies gesehen habe, dass über die Zeit, über den Reifegrad der SE-Organisation, auch die SE-Organisation oder Pre-Sales-Organisation, whatever you want to call it, einen Beitrag geleistet haben, die Forecast-Genauigkeit zu erhöhen. Mit der Einschätzung durch das Individuums, durch die Einschätzung des Managers und somit natürlich Forecast primär mal vertrieblicher Prozess. Ist auch klar, einmal die Woche kommen sie da zusammen, der Vertriebsleiter mit seinen Sellern, und dann wird auf die Deals geschaut, wo stehen wir und so weiter. Und da eben noch eine weitere Perspektive anzubieten aus der Pre-Sales-Abteilung hat, zumindest nach meiner Erfahrung, immer Mehrwert gestiftet, weil teilweise die Perspektiven ziemlich unterschiedlich sind und die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen liegt. Und da was zu bauen, was es ermöglicht, diesen Forecast und diese Perspektive auf die einzelnen Deals durch die Pre-Sales-Brille auch mit durchzufiltern. Das hat einen hohen Mehrwert und würde ich jetzt hier diesen Playbook durchaus auch sehen.
Ja, ich glaube, für mich gehört es woanders hin, aber ich bin bei dir, es hat einen hohen Mehrwert. So, nächstes Playbook.
Performance-Modell. Ein Performance-Playbook. Ich gebe dir vielleicht noch 2, 3 Stichwörter mehr, damit du auch weißt, worauf ich hinaus will. Welche KPIs wollen wir eigentlich erfassen? Welche wollen wir tracken? Wie wollen wir sie incentive-relevant machen? Nur weil ich ein KPI habe, heißt es nicht, dass er incentive-relevant ist, aber vielleicht ist es trotzdem wichtig, ihn mal festzuhalten. Bei den Incentives stellt sich die Frage, und das war ja auch eine Diskussion, fand ich sehr schön, er hat sich hier in den letzten paar Tagen bei uns in unserer Leadership-Community, ist regelrecht der Chat explodiert, weil eine Person gefragt hat so, ey, wir sind gerade dabei, ein neues Incentive-Modell zu bauen, wie macht denn ihr das? Und dann haben gefühlt, keine Ahnung, 15 oder 20 Leute haben geantwortet, wie es bei ihnen läuft. Also mit durchaus auch mal unterschiedlichen Ansätzen, aber auch mit vielen Gemeinsamkeiten, sodass die Person dann auch sich da dementsprechend was rausziehen konnte. Und da stellt sich die Frage, wie groß ist beispielsweise der variable Anteil? Auch eine Sache, die diskutiert wurde, war, welche Leute schicken wir zum President's Club? Wer jetzt hier zuhört und das vielleicht nicht kennt, President's Club ist typischerweise so ein jährliches Event, ist irgendwie immer so eine Reise an irgendwelche exotischen Locations, wo die Leute, die besonders Anerkennung vermeintlich verdient haben, ob es dann immer fair ist oder nicht, kann man diskutieren, aber vermeintlich es verdient haben, eben nochmal eine besondere Anerkennung bekommen im Sinne dieser Reise, die ist dann immer voll gesponsert vom Arbeitgeber, ist immer meistens ziemlich luxuriös und ist primär eigentlich eine Vertriebsveranstaltung, aber da wir Teil des Vertriebes sind, ist es eben durchaus auch bei vielen Companies so, dass dann die SEs mitkommen dürfen. Und auch das würde sozusagen Teil von so einem Performance-Modell ja sein, von einem Incentive-Modell.
Ja, also auf jeden Fall, wenn ich dich richtig verstehe, dann geht's schon auch um Measurement und so operative Steuerung am Ende des Tages. Aber eben auch, ist das irgendwie incentive-relevant? Also klar, wir haben ja am Anfang gesagt, du baust jetzt das neu auf. Also wenn du irgendwo reinkommst und bist da jetzt Manager oder Managerin, dann ist natürlich ein Incentive-Modell schon da, das auch mal so aufzuschreiben, dass die Leute es auch verstehen. Das hilft in der Regel. Und ich glaube, dass bei dem Playbook es äußerst wichtig ist, also gerade wenn es um Measurements geht, immer die Frage zu beantworten, warum messen wir das? Und what's in for you, lieber Mitarbeitende?
Genau, vielleicht noch ein letzter Gedanke, was da sicherlich auch mit drinstecken würde, wären, also wie verteilen wir eigentlich die Quoten? Hängt natürlich mit dem Incentive-Modell direkt zusammen. Oft gibt es im Pre-Sales auch Quoten, selten individuelle Quoten, aber zumindest mal Teamquoten, regionale Quoten, Segment- oder Sektorquoten und so weiter. Also auch das würde hier reinfliegen und ist deswegen wichtig, weil natürlich die Quoten nicht unbedingt identisch sein müssen wie die Quoten von den Vertriebskollegen. Ich habe gerade über die Ratios gesprochen. Typischerweise sind SE-Quoten höher als die Vertriebsquoten, weil es eben diesen Overlay gibt. Und manchmal ist aber trotzdem eine Diskontierung drin und so weiter. Also da kann und muss man sich leider mit auseinandersetzen. Ich weiß, dass es sehr friemelig werden kann. Aber auch das gehört oder sollte Teil eines Performance-Modells sein. Eben, wie verteilen wir eigentlich die Quoten auf unser Team? So, jetzt hast du gesagt, du warst, also ganz am Anfang, ich habe dich ja gefragt, so, was siehst du noch so? Und wir haben eine weitere Überdeckung, weil ich auch glaube, dass es sich lohnt, insbesondere wenn es Teil des Go-to-Market-Ansatzes ist, ein fester Bestandteil des Go-to-Market-Ansatzes ist, dafür ein dediziertes Playbook zu haben, nämlich Proof-of-Concept-Playbook. Viele Companies arbeiten mit Proof-of-Concepts. Proof-of-Concept sind, meiner Erfahrung zumindest, ziemlich arbeitsintensiv. Sowohl, also auf jeden Fall für uns, wenn der Kunde mitmacht, natürlich auch für den Kunden. Da wird sehr viel Arbeit reingesteckt und ich würde nicht sagen, dass es bei den Proof-of-Concepts, die ich jetzt gesehen habe, dass es sich hinterher immer gelohnt hat. Im Gegenteil, sehr viele Proof-of-Concepts werden sehr großzügig verteilt. Denn der Kunde sagt so, hey, können wir hier mal 4 Wochen Zugang haben? Wir würden gerne mal so ein Trial machen und so weiter. Da ist mir manchmal der Widerstand, sofort Ja zu sagen, mir ein bisschen zu gering. Also es wird sehr schnell zugesagt, ohne sich der Implikationen bewusst zu werden. Und wenn das Teil der Go-to-Market-Motion ist, mit Proof-of-Concepts überhaupt zu arbeiten, dann würde ich auf jeden Fall hier ein Playbook schreiben, was sich genau dem Ding widmet. Und um vielleicht mal eins konkreter zu werden, was direkt auf dem aufbaut, was ich gerade gesagt habe, sehr konkrete Eingangsvoraussetzungen definieren, wo wir entscheiden können, ist das hier eine Opportunity, ist das ein Kunde, bei dem wir ein Proof-of-Concept überhaupt machen wollen, ja oder nein. Nicht wild verteilen, sehr konkrete Eingangsvoraussetzungen definieren. Und ich gebe mal ein Beispiel. Eine Eingangsvoraussetzung wäre für mich, mit dem Kunden zu besprechen, alles klar, Proof of Concept. Was soll im Rahmen des Proof of Concepts bewiesen werden und was folgt daraus, wenn wir es dir bewiesen haben? Sorry, das war jetzt wieder falsches Deutsch. Und allein das wäre schon Game Changer, das mal so zu machen. Was fallen dir noch für Dinge ein bei Proof of Concept?
Ich glaube, das sind genau die zwei wichtigsten. Also was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir das anbieten? Weil klar, kostet kein Geld, ja, weil die Leute sind ja eh da, aber kostet natürlich schon Geld, weil wir können in der Zeit ja vielleicht auch sinnvollere Dinge machen, um Opportunities zu gewinnen. Und eben dieses Thema mit den Success Criterias, ja, und vielleicht auch, was kann in einem POC alles drin sein? Also gibt es irgendwo auch Grenzen, ne, wo ich sage, nee, dann ist es kein POC mehr. Dann ist es halt schon eine Implementierung und auch mal festzulegen, also sind unsere POCs eigentlich for free oder sind die paid?
Das wollte ich gerade sagen. Also
einfach diese Leitplanken mal zu bauen. Aber ich glaube, das Entscheidende, und weißt du, Playbook klingt ja auch dann immer so hochtrabend, okay? Also vielleicht gibt es ja auch im Customer Engagement Playbook einfach einen Abschnitt, der POC heißt. Und dann ist da halt mal aufgeschrieben in zwei Tabellen, was und wie und überhaupt. Und dann haben sich die Leute halt danach zu richten. Also das große Problem ist ja, dass überhaupt gar keiner sich darüber Gedanken macht. So wie gesagt, naja, der Kunde, natürlich, also lieber Herr Kunde, liebe Frau Kundin, POC auf jeden Fall. Wir werden Ihnen beweisen, bis Ihnen das zu den Ohren rauskommt, kein Thema. Und dann hast du auch das Gefühl, schaltet sich in solchen Sales-Organisationen immer so das Gehirn ein bisschen aus. Ja?
Ja.
So, und da könnte dann vielleicht das mal entgegenwirken, dass wir das mal gemeinsam definiert haben und es halt dann auch nachgehalten wird. Ja? Also aufschreiben ist das eine, es dann zu leben ist natürlich immer das andere.
So, du gerade so sprichst, ich glaube, eine Sache, die ich zumindest in Erwägung ziehen würde, da auch mit aufzunehmen bei diesen Kriterien, ist die Adoption während der POC-Laufzeit vom Kunden. Also wenn wir sehen, hey, wir haben da, keine Ahnung, konkretes Beispiel, 40 User in den Trial gelassen, damit, weil diese ausgewählte Kerngruppe eben sich mal mit der Software auseinandersetzen soll als Teil dieses Trials. Und wir sehen irgendwie in der ersten Woche haben sich zwei Leute mal eingeloggt. So, das wäre für mich der Moment, wo ich sage, alles klar, also der Zugang ist jetzt abgeschaltet. und wir müssen nochmal ein ernstes Wort miteinander sprechen. Aber das ist jetzt schon sehr operativ und taktisch.
Ja, weil du eins rausgreifst, aber halt mal aufzuschreiben, was sind geeignete Success Criterias? Und dann ist Adoption ein KPI dazu.
100%, genau.
Das macht total Sinn. Und das ist ja dann auch so der Blueprint, den ich mit zum Kunden bringe und sagen so, wir können gerne ein POC machen. Aber das heißt dann übrigens Folgendes in der Konsequenz.
Richtig. Also mal mit einer Idee rankommen. Und dazu gehört beispielsweise auch so ein Projektplan für so ein POC, der standardisiert ist. Wo ich sage, wir machen POCs. Hier sind gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sind. Und so wird das Ding übrigens ablaufen. Das ist der Zeithorizont. Hier haben wir eine gewisse Flexibilität vielleicht bei den Use Cases, weil die dann irgendwie spezifisch sind. Fair enough. Also du kannst natürlich das jetzt nicht zu eng schnüren, dieses Korsett. Aber da eben also möglichst viel schon vorgedacht zu haben, um dann die Erfolgswahrscheinlichkeit am Ende, darum geht es am Ende natürlich, also die Conversion Rate, wird gesagt, um aus POC dann einen Paid-Kunden zu machen, dann möglichst zu erhöhen. Und jetzt ein spannender Punkt, kommen wir vielleicht zum nächsten Playbook mit Blick auf die Zeit. Du hast vorhin gesagt, so ein Opportunity-Engagement-Playbook. Und ich habe das hier auch aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich Demo und Discovery als dedizierte eigene Playbooks aufgeschrieben. Ich hinterfrage mich gerade, ob das schlau ist, ob man das nicht vielleicht doch in eins packt, so ein Engagement- oder Deal-Blueprint-Playbook oder so. Vielleicht ist am Ende auch zu akademisch die Diskussion. Was würde denn bei dir in diesem Deal-Opportunity-Playbook noch drinstecken?
Demo und Discovery sind separate Playbooks, das gehe ich schon mit. Die sind sehr taktisch. Und das andere ist eher so was Übergreifendes. Also ich habe da auch an ICP zum Beispiel gedacht. Also an was arbeiten wir überhaupt, ja?
Ja, wobei, das kurzer Disclaimer, das würde ich erwarten, dass es das von der vertrieblichen Seite sowieso schon gibt oder idealerweise von der Produktseite oder von der Führungsseite.
Ja, fair enough, ja. Aber
Seiten definieren ist keine Pre-Sales-Aufgabe.
Da bin ich bei dir. Also ich will nur sagen, es sollte da sein und dann sollte eben auch mal so ein Phasenmodell da sein, auch wenn wir wissen, dass natürlich solche Dinge nie vorbei sind. Aber auch das sollte schon da sein. Da bin ich schon bei dir. Also vielleicht ist das auch ein Playbook, was es schon gibt. Und die anderen Sachen, die stehen im AESE-Engagement-Playbook sowieso schon drin. Und Discovery und Demo ist dann, also das ist für mich schon sehr taktisch dann. Das ist eher so Umsetzung, was habe ich da für Ressourcen und welche Good Practices und was wollen wir in der Discovery beantworten, wofür ist eine Demo eigentlich da und welche Arten von Demos gibt's und welche Ressourcen können wir den AEs auch mal geben. Lass uns das andere mal streichen. Das sollte ein Given sein, wohlwissend, viele unserer Kunden auch haben anscheinend gar kein ICP oder zumindest kennen sie es nicht. Aber sollte nicht die Aufgabe der Presales-Org sein, da bin ich schon dabei.
Du hast einige Dinge, die ich jetzt bei mir hier in diesem Demo-Playbook notiert habe, auch schon genannt. Also Demo-Typen. So, es wird verschiedene Demo-Typen geben. Vermutlich in fast jeder Softwareorganisation wird es das geben. Ich habe hier immer sowas aufgeschrieben wie so eine Visionary-Demo, also eine, die vor allen Dingen, wo man wenig zeigt, aber mal eine Idee gibt, mehr als Gesprächsgrundlage. Dann klar, sowas wie, ich sag mal, so eine Custom-Demo oder vielleicht würde man es auch nennen, so eine Golden Demo, die, ich sag mal, in 80% der Fälle immer sehr gut passt, wo ich vielleicht mit wenigen Anpassungen schon eine hohe Relevanz erzeugen kann, die aber umfangreicher ist, als dass sie für so ein Erstgespräch irgendwie sinnvoll wäre, sondern eher so vielleicht so ein erster Auftakt, je nachdem natürlich auch, wie komplex dann das eigene Softwareprodukt ist und wie viele Stakeholder da involviert sind. Und das andere, was ich noch hatte neben Demo-Typen, ist auch Demo-Infrastruktur. Da haben wir hier mit dem Micah Joel, ex-Salesforce, 15 Jahre lang hat er dieses Team mit aufgebaut, wo er mir auch mal ein bisschen erzählt hat, was die für eine Infrastruktur gebaut haben, um überhaupt effektiv Demos aufzubauen und auch zu warten. Das ist auch so ein Thema, was ich hier mit rein sehen würde. Also unser Produkt, gerade im SaaS-Umfeld, entwickelt sich natürlich sehr dynamisch. Und wenn ich dann einmal Demo-Videos aufnehme, kannst du davon ausgehen, in 6 Monaten von heute ist es eigentlich schon nicht mehr aktuell, weil sich irgendwas an der GUI, irgendwas an den Funktionen und so weiter verändert hat. Das heißt, hier brauche ich einen schlauen Ansatz, um damit überhaupt umzugehen. Also Demo-Infrastruktur hinsichtlich Demo-Daten, sowas wie Branchenspezifizität oder eben, wie gehe ich damit um, wenn Produkt-Updates kommen oder eben auch Demo-Automation als Spezialkategorie, die mir da helfen kann, das irgendwie zu managen. Das
ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Playbook. Und was aus den beiden, glaube ich, auch speziell sich raus destillieren lässt, ist so ein Service-Katalog, den du Sales und Customer Success anbieten kannst.
Lustigerweise, ich hab Pre-Sales Services, habe ich sogar als dediziertes Playbook noch aufgeschrieben, gar nicht in Berücksichtigung auf Vertrieb, weil ich das sozusagen sowieso als Kernaufgabe ansehe. Ich habe bei Pre-Sales Services nur so, um mal 2, 3 Aspekte zu nennen. Also wie gehen wir damit um, wenn Marketing irgendwas von uns will? Wie gehen wir damit um, wenn Customer Success und Post-Sales was von uns will? Oder vielleicht auch die Produktabteilung. Ne? Wie gehen wir damit um, wenn Produktabteilung uns vielleicht nach Erfahrung im Feld fragt, um ihre eigenen Prioritäten hinsichtlich der Roadmap zu gestalten? Also das kann man sicherlich noch weiterdenken. Ich habe es jetzt mal unter Pre-Sales Services Playbook verortet, um explizit alles nochmal irgendwie einen Raum zu geben, was nicht Vertrieb ist.
Ja, ich bin, glaube ich, auf einer noch taktischeren Ebene. Also du beantwortest ja erstmal die Frage, also helfen wir Marketing überhaupt? Ja, da kann die Antwort ja auch nein sein, weil wir können auch sagen, mach deinen Scheiß alleine. Visionary Demo könnte ja ein Service sein, POC könnte ein anderer Service, was auch immer. Also diese Dinge, von denen wir glauben, dass sie einen hohen Beitrag dazu leisten, dass wir Deals gewinnen und Kunden gewinnen, die mal systematisch quasi aufzuschreiben und zu definieren und zu deklinieren. Ich glaube, dass es in der Kommunikation mit den AEs und mit den Kunden auch sehr hilfreich sein kann, weil Demo ist halt nicht Demo. Und das mal aufzuschreiben und dann sich auch zu überlegen, in welchen Fällen macht was vielleicht Sinn, und das halt wie so ein Katalog eben intern auch zu leben. Ja, wie oft kommt dann der Post-Sales um die Ecke und sagt, ja, hier hohes Risiko, dass der Kunde abspringt, weil jetzt läuft der 3-Jahres-Vertrag aus und jetzt müssen wir mal noch schnell eine Demo machen, um den davon zu begeistern, dass es immer noch geil ist. Ja. Meine erste Frage an der Stelle, was habt ihr Vögel eigentlich die letzten 3 Jahre getrieben? Ja, also was Gescheites kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Und da kannst du vielleicht auch so ein bisschen vorbauen im Sinne von die Org auch mal ein bisschen zu educaten, zu sagen, also wenn du jetzt hier was eine Use-Case-Demo oder was auch immer, eine Roadmap-Demo, keine Ahnung, was wir uns alles ausdenken können, wenn du das haben möchtest, dann kannst du das bei uns kriegen, aber es hat gewisse Eingangsvoraussetzungen auch. Ja, also du rufst mich nicht an und sagst, morgen brauche ich mal schnell bitte, sondern du rufst mich gerne an und kannst sogar sagen, morgen bräuchte ich mal bitte. Aber hier ist übrigens das, was ihr wissen müsst, damit ihr es gut tun könnt. Das ist ja das, was oft fehlt. Und weißt du, du bist ja der Akademiker von uns beiden. Ich war ja nur auf der Hauptschule. Also ich habe keine Org gesehen, die diese 98 Playbooks auch alle hat und dann irgendwie noch schön ausformuliert und ausgerollt und total geil umgesetzt. Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Wir wollten mal inspirieren und eine Idee geben, was könnte da alles sein? Und also wir merken jetzt selber, da ist eine ganze Menge. Und am Ende müsst ihr euch bitte auch das raussuchen, von dem ihr glaubt, dass es euch in der Phase, wo ihr gerade seid, halt weiterbringt. Ja, also das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, 100%. Ich meine, jeder verbindet mit dem Begriff Playbook vielleicht auch andere Dinge, ne? Ich meine, teilweise, wenn ich jetzt beispielsweise auf dieses POC-Playbook schaue, was wir gerade diskutiert haben, ich glaube, dass du die wichtigsten Dinge auf einer DIN A4-Seite unterbringen kannst. Das muss nicht ein ewig ellenlanges Dokument sein. Es muss nicht die PowerPoint-Schlacht sein. Da reicht eine DIN A4-Seite, wo du einfach mal die wichtigsten Dinge aufschreibst. Und wenn das Ding existiert, ich glaube, damit ist dann schon viel geholfen. Ich meine, den Zugang zu dem Ding, den braucht man natürlich dann auch alle, die es irgendwie umtreiben. Ich meine, ich glaube aber, der erste wichtigste Schritt ist für die Führungskraft, das überhaupt halt mal irgendwo zu haben, sodass du es auch rausholen kannst, wenn es dann mal relevant wird. Und natürlich auch, ich sag mal, mit einer gewissen Adaptierfähigkeit an den Tag zu gehen. Es geht jetzt hier auch gar nicht darum, jetzt diese Playbooks einmal aufzuschreiben und dann bleibt die Welt bis in alle Tage genau so. Ist ja auch Unsinn. Und ich glaube, mit Blick auf die Zeit können wir vielleicht jetzt auch mal einen Haken dran machen. Ich hätte jetzt hier noch sowas gehabt wie ein Discovery Playbook. Ich meine, über Discovery haben wir hier im Podcast schon sehr viele Stunden gesprochen. Da können wir auch nochmal ein Playbook zu dediziert nochmal recorden, wenn es interessant ist. Also gib uns gerne mal einen Hinweis auf LinkedIn, kleine Nachricht. Da freuen wir uns und dann wissen wir Bescheid. Machen wir gerne. Ich habe auch noch ein Playbook zum Thema Talententwicklung. Wir haben jetzt über Onboarding und so weiter gesprochen, aber vielleicht wollen wir unsere Talente über die Zeit ja auch entwickeln, also so Entwicklungspfade, Senioritätsstufen und so weiter. Also das würde ich denn da noch sehen. Ich fand eine sehr schöne Ergänzung, hatte ich in meiner Liste nicht, was du genannt hast, das ist so ein Post-Sales-Handover-Playbook. Ich glaube, das ist eine Make-oder-Break-Stelle, gerade im aktuellen Marktumfeld, wo Churn ein großes Risiko ist. Wie kann ich Churn verhindern? Naja, indem ich von Anfang an für den Kunden das richtig geil baue und damit sind natürlich auch Handovers verbunden. Der James Cakes hat so schön gesagt auf dem Martha's Circus, Handovers are broken. Ja, hat er recht, ist meine Erfahrung auch, Handovers sind oft broken. Ich habe aber auch noch kein Pre-Sales, Post-Sales, Handover Playbook gesehen. Und auch hier glaube ich, auf einer Seite kannst du alles aufschreiben, was notwendig wäre. Also es ist gar nicht so kompliziert. Ja, man muss es halt nur mal, also einerseits aufschreiben und dann natürlich auch aus der Führungsebene dafür sorgen, dass das genauso getan wird.
Ja, ich glaube, dass also eine Sache, warum es sich lohnt, eben diese Dinge auch mal aufzuschreiben, sie schaffen erstmal Klarheit und Verbindlichkeit und sie sind die Grundlage, um dann auch operativ so im Tagesgeschäft halt zu exekuten. Ne? Deswegen lohnt sich es auch, also weißt du, auch sowas wie Discovery Playbook, müssen wir jetzt nicht im Detail reingehen, aber das muss ja auch mal so ein bisschen beinhalten, wofür ist Discovery bei uns eigentlich da? Was soll da eigentlich bei rauskommen? Und wer hat da überhaupt welche Verantwortung? So, also auch, weißt du, genauso wie es eine Visionary-Demo und eine Deep Dive und eine Custom und was auch immer Demo gibt, gibt es ja auch eine Discovery, die der AE macht. Vielleicht sogar vorne schon der SDR, BDR und dann kommt der S. So, also gibt anscheinend Discovery sehr vielfältig und das können wir auch mal festlegen. Oder sollten wir vielleicht sogar festlegen, was ist da wichtig? Und da muss das Ding am Ende ja gar nicht Playbook heißen, sondern du nimmst immer deinen Vertriebsprozess heute und dann schreibst du halt zu dem Discovery-Teil mal so ein bisschen auf, was ist denn da eigentlich wichtig? Wer ist denn für was zuständig? Und vielleicht, in welcher Form sollte das eigentlich passieren? Wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter.
Und das letzte Playbook, was ich noch hier sehe, du hast das vorhin einmal kurz erwähnt. Und ich weiß, dass es für viele Organisationen ein ganz zentraler Bestandteil ist, ihrer vertrieblichen Arbeit ist. Wie gehen wir mit Ausschreibungen um? Also ein Request for Proposal Playbook, ein Ausschreibungsplaybook. Vermutlich das, was am schmerzlichsten zu schreiben ist. Du grinst gerade so schelmisch da auf der anderen Seite.
Ja, weil also das gehört ja erstmal ins Qualification Playbook.
Ja, fair. Genau. Und wie gesagt, nochmal Blick auf die Zeit. Ich glaube, wir haben einen guten Umriss gegeben. Also das wäre mal so. Ich habe ja mitgezählt. 11 Playbooks haben wir jetzt hier diskutiert. Manche ein bisschen intensiver, manche weniger intensiv. Aber ich finde jetzt 11 ist auch noch irgendwie überschaubar. Ne? Also wenn du jetzt anfängst, eine Pre-Sales-Organisation aufzubauen, du sagst, ich habe hier 11 verschiedene Aspekte meiner Organisation, wenn ich die mal aufgeschrieben habe. Und ich habe keine Org gesehen, die das geil gemacht hat. Und das wäre nicht viel Arbeit. Da setze ich mich einen Tag hin, dann gibt es die Dinger. Da haben wir 10 DIN-A4 Seiten, da steht alles drauf. Kann ich die bauen? Ist überhaupt gar kein Thema. Habe ich nicht einmal gesehen. Das wäre Gold wert.
Ich glaube auch, dass hier die Herausforderung gar nicht drin liegt, diese 10 oder 11 Seiten zu bauen, sondern das dann zu exekuten. Und wenn wir das nur mal jetzt auf Discovery, also da hängen ja dann auch noch Dinge dran. So, dann ich brauche ja dann danach auch, also wie sieht denn dann mein Template aus? Wie mache ich vielleicht meine Notes? Welche Fragen müssen beantwortet? Also da steckt ja so viel drin, was dann wieder Folgeaktivitäten zur Konsequenz hat. Und von dem her glaube ich, also klar, mal so ein PowerPoint-Deck zu generieren, das ist vermeintlich, also das AES-Engagement-Modell mal aufzuschreiben, ist auch der einfache Teil. So, aber das halt zum Leben zu erwecken und wirklich dann in das Daily Business reinzubringen, ich glaube, da liegt die Challenge. So, und wenn ihr Bock habt, dass irgendein Playbook wir mal tiefer, dann bitte Bescheid sagen und vor allem lasst uns mal wissen, welche Playbooks wir alle noch vergessen haben.
Ganz genau, so schaut's aus.
Find 11 ja auch ein bisschen wenig irgendwie. schon gedacht, dass wir bei irgendwann auf 28 mindestens kommen.
Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show, hinterlass uns eine Bewertung in deinem Podcast-Player. So können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.